Deutschlandfunk. Der Politik-Podcast.
Herzlich willkommen zu dieser Folge 462 des Politik-Podcasts. Wir sitzen hier zusammen und zeichnen auf im tief verschneiten Berlin am 6. Februar 2026. Und wenn ich jetzt vor mir auf diesen Zettel schaue, da steht der Arbeitstitel: Wird das der letzte Podcast über das BSW? Fragezeichen. Andere Frage, die da drauf steht: Letzte Chance für das BSW. Und mir gegenüber sitzt schon Felicitas Böselager, die schon mich erwartungsvoll anschaut.
Es geht auf jeden Fall ums Überleben für das BSW, das jetzt dagegen kämpft, in der Bedeutungslosigkeit zu versinken. Aber es gibt schon noch Chancen, dass es nach diesem fulminanten Start, dass es nach seiner Gründung hingelegt hat, wo es ja dann sofort in 3 Landesparlamente und ins Europaparlament eingezogen ist. Und nach der Klatsche nach der Bundestagswahl, wo das BSW knapp die 5%-Hürde verpasst hat, dass es jetzt vielleicht doch wieder Aufwind geben könnte oder auch nicht. Also es geht um alles für das BSW.
Felicitas, du schaust dir bei uns im Hauptstadtstudio BSW und die Linkspartei an. 2 Jahre BSW, 2 Jahre seit der Gründung und seitdem ziemliche Achterbahnfahrt, die man beobachten konnte. Stichworte sind jetzt politische Unruhe in den ostdeutschen Bundesländern, aber auch eine angekündigte Klage vor dem Bundesverfassungsgericht. Also es gibt viel zu besprechen, sowohl aus bundespolitischer Sicht als auch mit dem Blick in die Länder. Und da haben wir unter anderem zugeschaltet aus Erfurt Henry Bernhard. Schön, dass du dabei bist. Hallo Henry.
Hallo, sehr gern.
Du hast ja diese Woche auch mit dem BSW zu tun gehabt. Was hast du mit dem BSW erlebt? Wo ist das aufgetaucht?
Ja, wir hatten das Misstrauensvotum gegen den Ministerpräsidenten Mario Vogt wegen seiner Doktorarbeit, wo er plagiiert haben soll. Und das ist für die AfD so ausgegangen, dass sie eine einzige Stimme mehr bekommen haben. Björn Höcke hat eine Stimme mehr bekommen, als seine Fraktion Mitglieder hat. Ob das vom BSW war, kann man drüber spekulieren. BSW sagt, nein, wir haben Björn Höcke nicht gewählt. Wir stehen ganz fest zur Landesregierung.
Und trotzdem Druck auf das BSW, das hören wir uns gleich nochmal an. Und aus Sachsen ist Alexander Moritz zugeschaltet. Auch da sitzt im Landtag das BSW. Alexander, wie erlebst du die Partei im Moment?
Ja, Grüße nach Berlin. Das BSW ist hier in der Opposition, macht aber manchmal mit bei Regierungsentscheidungen und ist sich da selber nicht ganz einig, wo es hin möchte. Das hat man diese Woche auch wieder gesehen bei der Abstimmung über die Bildungszeit, Bildungsurlaub. Das gibt's jetzt in Sachsen. Und das BSW hat die eine Hälfte der Fraktion dafür gestimmt, die andere dagegen.
Ja, mein Name ist Nadine Lindner. Ich bin hier im Hauptstadtstudio eigentlich für die Berichterstattung über die AfD zuständig, freue mich heute aber auf diesen kleinen Seitenblick Richtung BSW. Wir fangen jetzt erstmal in Berlin an, Felicitas. Am Montag will das BSW seinen politischen Überlebenskampf beginnen. Da gibt es eine Pressekonferenz mit einem Fahrplan zur Klageeinreichung. Das hört sich erstmal juristisch an, soll aber das politische Überleben sichern. Was genau hat das BSW davor?
Ja, das BSW sagt ja, dass es zu Unrecht nicht im Bundestag sitzt. Dem BSW haben jetzt bei der Wahl vor ein bisschen mehr als einem Jahr knapp 9.500 Stimmen gefehlt, um in den Bundestag in Fraktionsstärke einzuziehen. Und das BSW sagt, das liegt an Zählfehlern in den verschiedenen Orten. Es gab auch punktuell Nachzählungen, wo das BSW dann mehr Stimmen bekommen hat. Das BSW argumentiert vor allem damit, dass falsch ausgezählt wurde, weil es eine andere Partei gibt, die heißt Bündnis Deutschland. Und da sagt das BSW, dass sozusagen Stimmen, die eigentlich dem BSW gehören, dem Bündnis Deutschland zugerechnet wurden. Und wenn man nur genau gucken würde, dann würde man schon 9.500 Stimmen für das BSW finden.
9.529 Stimmen, das ist interessant, weil das sind 0,016%. Und wenn ich das jetzt richtig gelesen habe, ist noch nie eine Partei in Deutschland so knapp an der 5%-Hürde gescheitert. Also man kann ja schon sagen, das BSW hat ja da durchaus einen Punkt, um zu sagen, wir wollen das nochmal überprüft haben. Das Argument, was angeführt wird, ist, es gab systematische Zählfehler. Und ich glaube, was sich jetzt viele fragen, ist das jetzt ein valides Argument, um zu sagen, wir müssen schon sicher gehen alle miteinander, dass die Bundestagswahl richtig abgelaufen ist? Oder würdest du sagen, es ist vor allem politisch, parteipolitisch motiviert?
Also es gibt schon auch Rechtswissenschaftler, Rechtswissenschaftlerinnen, die sagen, wenn es so knapp ist, muss man genauer hinsehen, darauf sind wir nicht vorbereitet. Und da muss man jetzt auch entscheiden, wie man künftig damit umgeht, denn wie sich die politische Landschaft entscheidet, kann es sein, dass die Parteienlandschaft mehr zersplittert, es häufiger kleinere Parteien gibt und es häufiger vorkommt, dass eine Partei so knapp scheitert. Also das ist eine Systemfrage, ob wir dann vielleicht Mechanismen brauchen, um, wenn es so knapp ist, vielleicht automatisch nachzuzählen und so weiter. Das gibt es aber in Deutschland im Moment noch nicht. Also das ist ein Argument, was das BSW schon auf seiner Seite hat. Was dagegen spricht, ist, dass das BSW sagt, es wurden Fehler gefunden und die wurden ja auch nachkorrigiert. Und daraus schließt das BSW, die rechnen die Fehler einfach hoch und sagen, wenn so und so viele Fehler gefunden wurden, dann wurden wahrscheinlich 30.000 Stimmen übersehen. Da ist aber das Gegenargument, man muss punktuell nachweisen, dass es Auffälligkeiten gab. Da, wo es Auffälligkeiten gab, wurde nachgezählt, das wurde nachkorrigiert. Da muss das BSW jetzt erstmal beweisen, dass es wirklich an anderen Stellen auch noch solche Auffälligkeiten gab. Und da gibt es doch erhebliche Zweifel.
Der neue Parteivorsitzende Fabio Di Masi, der sagt ja, ich bin total überzeugt davon, dass wir wieder in den Bundestag einziehen als BSW. Und das wäre ja aus zwei Gründen interessant. Das wäre ja dann quasi eine Frischzellenkur für das BSW. Das wäre ein wahnsinniger Erfolg, wenn das gelingt, wenn sozusagen ja, wenn ja beide Schritte gelingen, dass das Bundesverfassungsgericht dieser Neuauszählung zustimmt. Ich habe mich auch gefragt, in allen 95.000 Wahlbezirken oder dann nur in bestimmten? Wie würde das dann technisch ablaufen? Was genau wollen die eigentlich?
Wenn ich es richtig verstanden habe, ist es so, dass das BSW ist in der Beweispflicht. Also das muss sagen, hier und hier sind Auffälligkeiten, da muss nachgezählt werden. Also dann würde eigentlich nicht in ganz Deutschland nachgezählt werden können. Das ist auch nicht vorgesehen so. Das wabert aber so sozusagen durch die Debatte. Da muss man aber auch noch sehen, wie das Bundesverfassungsgericht entscheiden wird. Also das ist auch noch ziemlich offen.
Gibt es dafür einen Fahrplan? Weil ich meine, es ist ja jetzt so, du hast gesagt, vor gut einem Jahr wurde gewählt. 23. Februar war die Bundestagswahl letztes Jahr. Wir sind jetzt schon am Anfang der Legislaturperiode. Die Uhr tickt. Gibt es da überhaupt irgendeine Idee, wann man da Klarheit hat?
Ja, es ist ja so, dass diese Beschwerde ging erst im Bundestag in den Wahlprüfungsausschuss. Der hat dann das BSW abgeschmettert. Und ab dann gab es eine gewisse Frist für das BSW, bis sie es Klage in Karlsruhe einreichen kann. Die läuft Mitte Februar, ich glaube am 18. Februar ab. Und dann ist die Frage, wie lange Karlsruhe braucht. Was man so hört, ist vielleicht ein Jahr. Also schon noch in dieser Legislaturperiode. Und angenommen, Karlsruhe würde für das BSW entscheiden und man würde nachzählen und man würde diese Stimmen finden, dann, das hast du gerade schon mal gesagt, wäre das natürlich für das BSW der Oberhammer. Aber vor allen Dingen würde es unsere Regierung sprengen, weil Friedrich Merz mit seiner Koalition die Mehrheit verlieren würde. Abgeordnete würden ihre Mandate verlieren. Und es gäbe ganz neue Mehrheitsverhältnisse im Bundestag.
Es ist spannend, Henry oder auch Alexander, wie schauen denn die Landesverbände des BSW auf diese bundespolitische Operation? Ist man da eher mit sich selbst beschäftigt oder ist das ein Punkt, auf den man halt auch fokussiert schaut? Vielleicht erstmal Henry und dann Alexander.
Ich würde sagen, wenn die BSW-Leute in Thüringen gefragt werden zu dieser Frage, sagen sie, natürlich muss das neu ausgezählt werden und natürlich sehen wir da eine große Möglichkeit, dass wir zu Unrecht nicht im Bundestag sitzen, aber das steht nicht in erster Reihe in Thüringen. In erster Linie sind die damit beschäftigt, hier zu regieren. Die haben im letzten Jahr drei Haushalte durchgebracht, also einen Haushalt für das Jahr und einen Doppelhaushalt für die nächsten beiden Jahre. Dann, die sind genug beschäftigt damit erstmal, als sich da jetzt groß reinzuhängen.
Wie sieht das aus sächsischer Perspektive aus, Alexander?
Das ist in Sachsen so ähnlich. Also ich höre natürlich auch immer, es muss neu ausgezählt werden. Vor allen Dingen die bisherige Landesvorsitzende Sabine Zimmermann, die ja sehr eng mit Sarah Wagenknecht ist, hat das immer wieder gesagt. Gleichzeitig ist das BSW hier im Landtag, besteht zu größeren Teilen aus Politikneulingen und sie sind ja in dieser nicht ganz entschiedenen Rolle, ob sie jetzt Opposition sind oder doch konstruktiv mitarbeiten an der Landesregierung. Wir haben ja hier diese Minderheitsregierung, die eben verschiedene Mehrheiten sich suchen muss und das BSW wird da teilweise mit einbezogen. Und das ist eigentlich das, worum sich die Landtagsfraktion hier mehr kümmert und auseinandersetzt, als das, was jetzt mit der Bundespartei passiert.
Ich wollte nur noch anfügen, also die Wahrscheinlichkeit, dass das BSW mit dieser Klage und so weiter durchkommt, sind nicht besonders hoch, aber es ist auch nicht ausgeschlossen. Das will ich nochmal so zur Gewichtung einfügen.
30 neue Bundestags- oder 30 Bundestagsabgeordnete, habe ich gelesen, gäbe es dann vom BSW. Und das ist natürlich auch aus AfD-Sicht, die ich ja hier im Hauptstadtstudio vor allem vor Augen habe, ein wichtiger Punkt. Und da finde ich es auch ehrlicherweise nicht überraschend, dass die AfD dann im Wahlprüfungsausschuss an der Seite des BSW stand. Stefan Brandner, der ja für rechtspolitische Fragen zuständig ist, hat gesagt, nein, wir gehen da durchaus mit. Man hat dann auch mit hohen Zielen argumentiert, hat gesagt, oh, es müsse doch sicher sein, dass das Vertrauen in freie Wahlen wiederhergestellt sei, dass die Legitimation der Bundesregierung nicht leidet, Klammer auf, für die AfD, aus AfD-Sicht ist es ja eigentlich immer gut, wenn die Legitimation der Bundesregierung leidet. Aber die AfD erhofft sich davon, glaube ich, einfach zwei Punkte, dass man irgendwie sagt, naja, auch für uns könnte es interessant sein, wenn das BSW in den Bundestag kommt. Man könnte dann zum Beispiel Mehrheiten bilden, vielleicht wenigstens hin und wieder mit einer möglichen BSW-Fraktion, um Untersuchungsausschüsse aufzustellen. Und man hätte eine politische Unruhe, wenn die Regierung von Friedrich Merz platzt, die ja ohnehin schon manchmal unter Spannung steht, wenn Friedrich Merz dann vielleicht noch die Grünen mit in die Mehrheitsfindung bringen muss. Und die AfD argumentiert dann ganz einfach so, dass sie sagen, naja, immer dann, wenn Unruhe ist, profitieren wir eigentlich eher davon. Von daher haben sie auch wenig zu verlieren, wenn sie dann das BSW dort selbst unterstützen. Wobei, wie gesagt, das ist ja ein Prozess, der ja jetzt aus dem Bundestag raus sich in die Gerichte verlagert und ab da natürlich dann die politische Arena erstmal draußen bleibt.
Und jetzt, wo du den Wahlprüfungsausschuss nochmal erwähnt hast, ist das auch ein interessanter Punkt, den das BSW macht, wo das BSW auch nicht alleine ist. Es gibt schon einige Menschen, die sagen, dass es schräg ist, dass der Wahlprüfungsausschuss darüber entscheidet, ob nachgezählt wird oder nicht, weil im Wahlprüfungsausschuss sitzen Abgeordnete, die befangen sind und die ja selber beispielsweise ihre Mehrheiten oder ihre Mandate nicht verlieren wollen. Das heißt, das ist schon ein Punkt, wo man hingucken kann, wenngleich die Art und Weise, wie das BSW diese Forderungen einer Nachauszählung für sich benutzt, schon auch ein gewisses Raunen mit sich bringt und eine gewisse Verschwörungstheorie-Potenzial und auch für Verunsicherung sorgt. Das heißt, es ist so vage, man muss ganz genau hingucken, wo hat das BSW wirklich einen Punkt und wo versucht es auch, das bestehende System zu delegitimieren.
Wir haben ja eben diese Überlebenskampffrage aufgeworfen am Anfang. Ist das jetzt der Punkt, wo das BSW seine politische Zukunft in die Hand des Gerichtes legt? Ist es soweit?
Jedenfalls im Bund und ich würde sagen in Westdeutschland ist das so. Also das BSW hat sehr viel Aufmerksamkeit verloren dadurch, dass es nicht mehr in der im Bundestag als Fraktion vertreten ist. Es werden keine Reden mehr von ihnen wiedergegeben. Die prägen die Debatten nicht mehr. Sie haben viel weniger Geld, keine Mitarbeitenden in der Fraktion. Also das hat schon dafür gesorgt, dass das BSW mehr und mehr aus der Öffentlichkeit verschwunden ist, außer natürlich in euren Bundesländern, wo es im Parlament oder eben an der Regierung ist.
Da schauen wir mal hin, weil der Punkt ist ja, fürs BSW könnte es natürlich auch, wenn man jetzt diese mediale Perspektive, die Wahrnehmung des BSW durch die Medien nochmal sich so ein bisschen anschaut, könnte das natürlich total gut sein für das BSW, wenn es dort mal einen Erfolg hätte und man das BSW nicht so wie in den letzten, ich würde sagen, Wochen und Monaten, gut, jetzt vielleicht bis auf den Bundesparteitag im Dezember, aber sonst die letzten Wochen und Monaten waren ja eher davon geprägt, dass sich verschiedene Landesverbände, vor allem in den ostdeutschen Bundesländern, ziemlich zerstreiten. Ich hatte eben ja auch schon mal das Scheitern der Landesregierung in Brandenburg angesprochen. Es ist so, dass der Brandenburger Kollege, der das eng verfolgt hat, heute leider aus terminlichen Gründen nicht da sein kann. Aber Alexander Moritz aus Sachsen hat das natürlich über die Landesgrenze verfolgt. Alexander, wo würdest du sagen, wo steht da das BSW im Moment? Sind da, hat man sich da neu sortiert nach diesem Schock des Scheiterns? Und wie ist jetzt die neue Strategie, mit der man da vorgeht?
Ja, das BSW in Potsdam muss sich jetzt neu finden. Also die sind ja aus der Landesregierung rausgeflogen, mehr oder weniger, nachdem 5 der 14 BSW-Abgeordneten im Landtag die Fraktion verlassen haben, inklusive des Finanzministers Robert Krumbach, der zusammen mit der SPD eben eine Regierung weiterbildet. Krumbach ist noch Teil der Regierung. Er ist jetzt in die SPD-Fraktion gewechselt, zusammen mit einer anderen Abgeordneten. Und es sind jetzt quasi zwei BSW-Gruppen im Landtag, die Rumpffraktion des BSW und die Ausgetretenen. Und da scheint sich das alles erst noch zurechtruckeln zu müssen, wie das jetzt weitergeht. Das heißt, der Ministerpräsident von der SPD kann weiter regieren, Dietmar Woidke kann weiter regieren und macht das jetzt in einer Minderheitsregierungskonstellation. Und das BSW möchte jetzt offensichtlich sich stärker in der Opposition profilieren, sehr stark auch auf Sozialthemen setzen. Also der Slogan lautet da, Kriegskassen gegen Sozialkassen dürfen nicht ausgespielt werden. Also das BSW möchte mit diesem Friedensthema wieder verstärkt sichtbar werden und sagen, man positioniert sich eben für Frieden und gegen Sozialkürzungen. Das ist die Strategie, die offenbar die verbliebenen BSW-Abgeordneten in Brandenburg fahren. Gleichzeitig hat das diese Partei in Aufruhr gebracht, stark beschädigt, weil man eben sieht, sie haben es jetzt ein Jahr lang geschafft, an der Regierung konstruktiv mitzuarbeiten, auch wenn das auch immer schon schwierig war in Potsdam. Und jetzt ist es eben gescheitert. Und diese Wellen, die halten nicht an der Landesgrenze von Brandenburg. Wir hatten in Sachsen-Anhalt auch große Konflikte innerhalb des Landesverbands, wo es ja dieses Jahr die Landtagswahl gibt. Und hier in Sachsen sind die Wellen auch angekommen, wobei ich immer die Beobachtung mache, das sächsische BSW gibt sich größte Mühe, kein Aufsehen zu erregen und diese inneren Konflikte, die es auch hier gibt, nicht zu sehr nach außen dringen zu lassen.
Und Henry, wie ist das bei euch angekommen? Ich habe immer so den Eindruck, Thüringen ist so ein bisschen das gallische Dorf des BSW im Widerstand gegen den Rest der Partei. Wie habt ihr das in Thüringen beobachtet?
Da hast du schon recht mit dem gallischen Dorf. Man nimmt sich ja selbst auch so wahr. Also bislang läuft hier wirklich alles stabil in der Landesregierung, in der Fraktion, im Landtag. Man stimmt eigentlich so gut wie immer geschlossen ab, bis auf kleine Abweichungen manchmal. Man hofft so ein bisschen auf den neuen Generalsekretär in Berlin, dass der die Thüringer etwas freier laufen lässt, ohne ständig dazwischen zu grätschen. Man steht zu der Landesregierung, die man ja gebildet hat, gemeinsam mit CDU und SPD, die sogenannte Brombeer-Regierung. Aber es ist natürlich immer möglich, dass, wenn es politisch für die Bundesspitze opportun ist, da ein bisschen Unfrieden zu sehen, dass so einige Anweisungen, also einige in der Fraktion dann Anweisungen vom Bundesvorstand enthalten, bei diesem oder jedem Gesetz Bauchschmerzen zu bekommen. Das ist ja immer möglich, dann so zu, dass man so dann agiert und dann das Regieren schwieriger macht. Und eine andere Sollbruchstelle ist möglicherweise auch noch der Ministerpräsident Mario Vogt, dessen Dissertationsfrage ja nun vor Gericht liegt. Wenn es da zu einer Entscheidung kommt und es dabei bleiben sollte, dass Mario Vogt der Doktortitel aberkannt wird, dann hat das sowohl die Bundesspitze, also Fabio De Masi, und auch die Landesspitze gesagt, na, dann müsste es schon Konsequenzen geben. Ob es dann nochmal einen neuen CDU-Ministerpräsidenten gäbe oder ob es Neuwahlen gäbe, das stünde dann noch aus. Also da kann schon nochmal was passieren. Zurzeit aber ist es stabil.
Kannst du das noch kurz ausführen? Also Oliver Runert ist ja der neue Generalsekretär. Warum hofft man da auf ihn?
Man hofft da auf weniger Verbohrtheit, auf weniger reinregieren und wirklich auch brutales Reinregieren oder reindirigieren von Berliner Seite aus, was ja sowohl vor als auch hinter den hinter verschlossenen Vorhängen stattgefunden hat in letzter Zeit.
Christian Laie war das vorher, oder?
Vorher war es Christian Laie.
Genau, es war Christian Laie, ja. Und wer ihn erlebt hat, hier zum Beispiel auf einem Landesparteitag in Thüringen, da wollte er die Bundesspitze, dass die Landesspitze geht und anderen Leuten Platz macht. Und da hat er quasi die Landesspitze schon in seiner Rede verabschiedet, obwohl noch gar nicht gewählt war. Also das war schon sehr, sehr übergriffig, muss man sagen.
Also das ist das Demokratieverständnis offensichtlich in dieser Partei. Diese ganze Frage nach innerparteilicher Demokratie, Mitbestimmung, Meinungsfreiheit ist ja ein Thema, was ich sozusagen als jemand, der von außen ein bisschen auf diese Partei schaut und sich ja sonst um die AfD kümmert, wo ich dann auch mal wieder Fragezeichen habe. Das würde ich aber gerne noch so ein bisschen nach hinten stellen, weil ich würde gerne noch auf ein Bundesland schauen. Henry, wir haben ja eben über Thüringen gesprochen, wir haben ja eben über die Frage gesprochen, gibt es diesen Domino-Effekt, Instabilität in Brandenburg innerhalb der Landesregierung? Wirkt sich jetzt nicht auf die Landesregierung in Thüringen aus, Klammer auf, noch Klammer zu, sagst du. Jetzt richten sich ja aber in diesem Jahr, in diesem Wahljahr relativ viele Augen ins Nachbarbundesland Sachsen-Anhalt. Welche Diskussion nimmst du da wahr zum Thema, wollen wir überhaupt in eine Landesregierung reingehen? Würden wir das mit der AfD machen wollen? Wollen wir überhaupt nicht regieren? Und vielleicht auch, welche Austausche gibt es da zwischen den Landesverbänden? Helfen die sich untereinander?
Also im Sachsen-Anhaltinischer Landesverband, wenn man sich das anschaut, da gibt es, wenn ich mal so durchzähle, würde man sagen, vier Konfliktlinien. Das eine ist Eitelkeit, das andere ist die Wagenknechthörigkeit, dann die Frage der Richtungsentscheidung, will man mit der AfD eventuell was zusammen machen, will man sie tolerieren oder will man sie bekämpfen. Und dann gibt es auch so einen Nord-Süd-Konflikt, auch noch innerhalb von Sachsen-Anhalt, der aber auch politisch konnotiert ist. Das ist alles, wirkt alles ziemlich chaotisch. Der Landesvorstand ist vor kurzem ja fast explodiert. Das war von Rufmord die Rede, von Verrat, von Krieg. Missliebige Vorstandsmitglieder wurden abgewählt. Das waren dann die, die eher nicht so an Wagenknecht orientiert waren. Andere haben auch die Partei noch vor der Abwahl verlassen. Zuvor hat dann auch eine wundersame Mitgliederaufnahme über Nacht stattgefunden. Das haben wir in Thüringen auch schon erlebt, dass plötzlich ganz viele Mitglieder vom Bundesvorstand aus aufgenommen wurden. Da liegt ja immer noch das Recht der Mitgliederaufnahme. die dann eine gewisse Linie.
So kann man sich auch Mehrheiten beschaffen, ja.
So kann man das machen, genau, ja, ja. Und es wurden auch die abgewählt, die den Thüringer Weg gehen wollten, die also möglicherweise mitregieren wollten, die eine Koalition bilden wollten, um auch möglicherweise die AfD von der Macht fernzuhalten. Und das haben sich die durchgesetzt, die wieder lieber Opposition machen wollen. Und es ist ja also richtig, geht richtig garstig dort zu. Also die abgewählte Geschäftsführerin Katja Wendland hat Strafanzeige gegen die beiden Parteivorsitzenden gestellt wegen Verleumdung und übler Nachrede. Der Parteivorsitzende John Lukas Dietrich musste eine Unterlassungserklärung unterzeichnen, weil er die Thüringer Parteifreunde verleumdet hat. Also so viel zur Frage der Zusammenarbeit zwischen Thüringen und Sachsen-Anhalt. Also ein bisschen geht es wie bei Shakespeare zu. Man muss aber auch sagen, ein bisschen geht es wie auch wie in Sachsen-Anhalt zu, denn so Ähnliches sieht man ja auch in der AfD in Sachsen-Anhalt.
Ja, das ist wahr. Stichwort AfD, Jan Wenzel Schmidt ist der ehemalige Generalsekretär, ist jetzt mit dem Parteiausschlussverfahren belegt worden, hat angekündigt, körbeweise quasi Anschuldigungen gegen ehemalige Parteimitglieder, darunter jetzt auch quasi Spitzenkandidat Ulrich Siegmund auszukippen. Und wenn man sich diese Woche medial anschaut, haben unter anderem die Kollegen vom ZDF über Anstellungsverhältnisse berichtet, die innerhalb von Familienkreisen stattgefunden haben, wo zwar nicht Familienmitglieder sich gegenseitig angestellt haben, aber wo zum Beispiel Bundestagsabgeordnete Familienmitgliedern von anderen Parteiangehörigen angestellt haben und das in größerem Ausmaß. Und ich bin mir nicht ganz sicher, wie lange das anhält, aber es könnte durchaus sein, dass jetzt in Regelmäßigkeit dann auch solche, in Anführungszeichen, schmutzige Wäsche im Landesverband Sachsen-Anhalt gewaschen wird. Ulrich Siegmund versucht sich da im Moment noch zu wehren, es auch so ein bisschen abzutun, abzukanzeln, aber es wird dann natürlich die Frage sein, wie lange das dann überhaupt noch geht. Aber trotzdem vielleicht nochmal zurück, weil das wird ja diese Frage, glaube ich, ganz entscheidend prägen. Diese Frage, was tut das BSW in Sachsen-Anhalt? Weil wenn man sich jetzt die Zahlen anschaut, sieht man die AfD bei 40%, bei teilweise 39% in den Umfragen. BSW liegt bei ungefähr 6% dort. Also das heißt, es ist auch unsicher, ob die Partei überhaupt in den Landtag kommt. Das ist im Moment noch gar nicht ausgemacht. Und dann ist die Frage, was tut sie dann, wenn sie dort auftritt? Und ich habe jetzt Fabio De Masi so verstanden, das fand ich ganz interessant, dass er sagt, also Fabio De Masi, neuer Parteivorsitzender zusammen mit Amira Mohamed Ali, dass sie sagen, wir wollen nicht Teil einer Anti-AfD-Koalition sein. Wir wollen aber auch nicht Teil einer Koalition sein in Sachsen-Anhalt. Sie wollen eigentlich in die Opposition. Jetzt lässt sich das durchhalten und wie geht so die Bundesspitze daran, Felicitas?
Also die Bundesspitze zieht aus den Erfahrungen mit dem gallischen Dorf in Thüringen und mit der zerbrochenen Regierung in Brandenburg, zieht daraus die Lehre, wir sind zu jung zu regieren. Wir sind viel zu früh in Regierungen eingetreten. Das hätten wir nicht machen dürfen. Davor hatte Wagenknecht ja ohnehin schon immer gewarnt. Jetzt sieht sie sich darin bestätigt. Und das ist die eine Seite, sie wollen nicht regieren. Und die andere Seite ist diese Argumentation, die sie jetzt immer mehr nach vorne kehren, dass sie die Brandmauer der anderen Parteien gegenüber der AfD für sinnlos halten. Sie sagen, wenn die AfD was Gutes sagt, dann kann man auch zusammen mit der AfD abstimmen. Fabio De Masi sagt das dann so.
Deswegen können wir doch nicht sagen, wenn die AfD sagt, der Himmel ist blau, dann sagen wir, der Himmel ist grün und dann gucken die Leute nach oben und sehen es, der ist blau, dann darf man sich doch nicht wundern, wenn die auf solche Werte kommen. Und deswegen haben wir gesagt, eine Brandmauer, die eben der AfD zum Beispiel Ausschussvorsitze verweigert, die ist doch völlig plemplem und damit macht man sie doch nur stärker.
Genau, das sagt Fabio De Masi, das hat er in Magdeburg beim Bundesparteitag im Dezember gesagt. Und da ist jetzt eben die Frage, ganz konkret, wenn man nach Sachsen-Anhalt guckt und das BSW angenommen ist, überspringt da die 5%-Hürde, kommt in den Landtag, dann könnte das BSW Königsmacherin sein. Also dann könnte es an den Stimmen vom BSW liegen, ob die AfD einen Ministerpräsident in Sachsen-Anhalt stellt oder nicht. Da sagt das BSW, das hast du ja gerade schon gesagt, wir gehen in überhaupt gar keine Koalition, also die BSW-Spitze sagt das. So, das ist die Vorgabe von Fabio De Masi, von Amira Mohamed Ali und im Hintergrund immer von der Grande Dame Sarah Wagenknecht. Und jetzt ist aber die Frage, also sie sagen, wir wählen weder einen CDU- noch einen AfD-Ministerpräsidenten. Jetzt kann es aber passieren, dass im dritten Wahlgang nicht mehr die Mehrheit der Mitglieder des Landtages entscheidend sind, ob ein Ministerpräsident gewählt wird oder nicht, sondern die Mehrheit der abgegebenen Stimmen entscheidend ist. Das heißt, wenn das BSW sich dann enthalten würde, dann könnte es trotzdem in einem sehr hypothetischen Szenario, aber das könnte passieren, einem AfD-Ministerpräsidenten an die Regierung verhelfen. Das ist auch eine Diskussion, die in Sachsen-Anhalt gerade schwelt.
Ich finde das interessant, weil ich habe jetzt innerhalb der AfD dann auch mal so ein bisschen mich umgehört, wie sie eigentlich dazu stehen würden, ob sie das mitmachen würden. Und ich fand die Antwort ziemlich interessant, auch relativ pragmatisch. Die sagen, ja klar, warum sollten wir das nicht tun? Also die sagen, naja, wenn so ein Ministerpräsident, so nach dem Motto, es ist uns doch egal, woher die Stimmen kommen, wir würden so einen Ministerpräsidenten dann auch mit BSW-Stimmen wählen lassen, weil sie sagen halt auch, naja, man sieht zum Beispiel in Thüringen, wie schwierig es auch sein kann, so einen Ministerpräsidenten dann auch wieder loszuwerden und abzuwählen. Also ich habe das Gefühl, da ist man bei der AfD ziemlich pragmatisch und ich glaube, man sagt dann auch so ein bisschen, Macht ist Macht. Aber ich habe das Stichwort Thüringen gesagt, da fällt mir natürlich sofort Henry Berner dazu ein.
Ja, und es ist ja auch so, wenn man sich das anhört, was Fabio Di Masi sagt, was im Landesverband Sachsen-Anhalt gesagt wird, die sagen ja immer, also wir wählen keinen AfD-Ministerpräsidenten. Das heißt aber eben nicht, dass diese Möglichkeit der Enthaltung dann in einem dritten Wahlgang dazu führen kann, eben dass eben durch das BSW ein AfD-Ministerpräsident an die Macht kommt. Und ich habe mal Steffen Schütz gefragt, der ist ja Infrastrukturminister in Thüringen und war anfangs auch mit BSW-Co-Vorsitzender, bis er dann quasi als Bauernopfer gegenüber dem Bundesvorstand den Parteivorsitz verloren hat, um dann den Bundesvorstand so ein bisschen zu befrieden. Und ich habe ihn gefragt, was glaubt er denn, würden seine Parteifreunde in Sachsen-Anhalt in diesem Jahr einen AfD-Ministerpräsidenten an die Macht bringen, egal ob jetzt durch Wahl oder durch Enthaltung? Das hat er gesagt.
Das möchte ich mir gar nicht vorstellen. Ich würde davon ausgehen, dass das nicht passiert. Ich hoffe das. Jetzt werden Sie bestimmt gleich fragen, wie viel Prozent Hoffnung? Mehr Hoffnung. Ja, klingt finster. Ja.
Also nach einem großen Vertrauen in seine Parteifreunde in dieser Frage klingt das nicht, würde ich sagen.
Eieiei. Alexander, wie beobachtest du denn das BSW in der Opposition da in ihrem Verhältnis zur AfD und zur Regierung?
Also ich höre in Sachsen auch eher die Stimmen, die sagen, wenn wir nach Sachsen-Anhalt gucken, können wir nur einen Ratschlag geben, lieber keine AfD-Regierung tolerieren in keiner Form. Das war hier so die Ansage von Sabine Zimmermann, der bisherigen Landesvorsitzenden, die sich jetzt aber zurückgezogen hat. Und wenn ich mir die Arbeit des BSW im Sächsischen Landtag anschaue, dann sieht man dieses ambivalente Verhältnis des BSW zur AfD, das die ganze Partei ja prägt. Also es gab mehrmals Abstimmungen, wo BSW-Abgeordnete der AfD zu einer Mehrheit verholfen haben, beispielsweise einen Antrag gegen die Stationierung von US-Mittelstreckenraketen in Deutschland, auch wenn der Landtag bei Außenpolitik ja gar nichts mitzuentscheiden hat, oder auch am Anfang der Legislatur einen Antrag der AfD für einen Corona-Untersuchungsausschuss. Da hat das BSW größtenteils auch zugestimmt, obwohl die AfD das alleine mit ihren Stimmen hätte machen können. Aber das BSW sagt eben, naja, diese Brandmauer, die bringt nichts und es geht uns um das Thema Corona-Aufarbeitung und das wollen wir eben durchbringen. Und Sabine Zimmermann sagte mir dazu auch, naja, wir müssen eben anders sein als die anderen Parteien. Wir dürfen gar nicht so kompromissfähig sein, sonst braucht es uns ja nicht. Und ich finde, das ist auch ein absolut legitimes Argument aus so einer parteistrategischen Sicht. Wenn man sich jetzt anschaut, was heißt es eigentlich, nicht an einer Regierung beteiligt zu sein, dann ist Sachsen, glaube ich, fürs BSW ein Lernbeispiel, weil das BSW war ja aus den Sondierungsgesprächen ausgestiegen. Sie hätten sich an der Regierung beteiligen können 2024, haben sie nicht gemacht, auch auf Weisung von Sarah Wagenknecht, was man so hört. Und es gibt genug im BSW, die eigentlich eher so den pragmatischen Kurs fahren wollen, die eigentlich mehr mitentscheiden wollen. Und das klappt jetzt so halb, weil die Regierung aus CDU und SPD hat hier ja keine eigene Mehrheit, sucht deswegen wechselnde Partner. Es gibt diesen sogenannten Konsultationsmechanismus. Und da ist das BSW manchmal mit dabei. Also beispielsweise hat man mit dafür gesorgt, dass die Ausbauziele für Windkraft nach hinten verschoben werden oder dass es eine Landzahnarztquote gibt. Aber bei den wichtigen Entscheidungen, wenn es ums Geld geht, den Haushalt, da hat das BSW sich in den Verhandlungen eher in eine Sackgasse manövriert, hat offenbar zu hohe Forderungen gestellt und am Ende hat die CDU und die SPD lieber mit den Grünen und der Linkspartei, man glaubt es nicht in Sachsen, zusammen Entscheidungen getroffen. Und das ja, das ist etwas, was auch innerhalb des BSW hier gärt und was diese Partei beschäftigt. Gerade Ende Januar gab es eine Neuwahl des Fraktionsvorstandes und Ronny Kupke ist der neue Vorsitzende. Er hat zwar auch die Handynummer von Wagenknecht, sagt er, betont aber immer, dass man in Sachsen eigenständig ist, und er möchte jetzt vor allen Dingen erreichen, dass die Regierung, CDU und SPD, auch mehr Vorschläge des BSW irgendwie aufgreifen.
Themen, die uns wichtig waren, auch im Rahmen der Konsultation, die sind also nicht angefasst worden, abgelehnt worden. Da gab es keine Gespräche und sind dann immer irgendwie Mehrheiten mit Links-Grün gefunden worden. Und das wird es dann zukünftig nicht mehr geben,
sagt Ronny Kupke Ende Januar. Das Problem ist halt nur, das BSW hat überhaupt keine Druckmittel, weil wenn sie sich nicht kompromissbereit genug zeigen, dann geht die CDU halt lieber zu den Grünen und den Linken. Das beißt sich mit dieser strategischen Frage, wie sehr müssen wir uns eigentlich abgrenzen, um erkennbar zu sein und überhaupt noch aufzutauchen.
Bevor wir jetzt vielleicht so ein bisschen auf die AfD-Perspektive und dieses Nähe-Distanz-Verhältnis der beiden Parteien schauen, will ich noch mal ganz kurz darauf hinweisen, es gibt ja auch noch in Mecklenburg-Vorpommern und in Berlin dieses Jahr Landtagswahlen, die werden dann beide Ende September stattfinden, und auch da sieht's für das BSW nicht so wahnsinnig gut aus. Also in Mecklenburg, wie gesagt, es sind nur ein paar Monate hin, liegt man auch bei 6%, auch dort Personalquerelen in der Landesspitze, und der Berliner Landesverband geht mit 3% in dieses Wahljahr, das heißt, wäre auch nicht im Abgeordnetenhaus vertreten, wird als politisch, ich würde sagen, im Moment fast irrelevant angesehen. Also ich finde es schon interessant, dass dieser Spirit von 2024, diese Zustimmungswelle, sich jetzt im Wahljahr 2026 da ziemlich abgeflacht hat.
Was in Berlin auch interessant war, war, dass es schon auch ein kleiner Machtkampf zwischen der Bundesparteispitze, also zwischen Wagenknecht und dem Berliner Landesverband war, weil Wagenknecht unbedingt ihren Vertrauten Lüders durchsetzen wollte und die Berliner wollten aber ihren Landesvorsitzenden Alexander King. Dann hat man eine Doppelspitze gewählt, aber King hat doch mit 80% die Zustimmung bekommen, Lüders mit 73. Also da wird jetzt auch in Berlin ein Riss zwischen Landesverband und Bundesverband sichtbar.
Wenn wir jetzt versuchen, mal so ein bisschen langsam die Perspektive zu wenden und wegkommen von den Landesverbänden, würde ich sagen, haben wir ja noch zwei große Baustellen für diese Partei. Das eine zieht sich ja jetzt schon die ganze Zeit durch. Das ist ja die Frage Nähe, Distanz zur AfD. Und ich würde sagen, das andere Thema ist grundsätzlich Zukunftsperspektive für das BSW, damit es halt nicht der letzte Podcast wird, den wir über diese Partei machen. Ich habe mir das ein bisschen angeschaut und ich fand das ziemlich interessant, wie anders mittlerweile auf das BSW geschaut wird aus AfD-Sicht, als man es am Anfang getan hat. Weil vor 2 Jahren war das dann schon so, dass es so ein paar Grundannahmen gab, dass man schon dachte, oh, da könnte sich jetzt eine Wählerwanderung weg von der AfD hin zum BSW in Bewegung setzen. Dass man auch durchaus gesehen hat, dass es Fragen gab, wie gehen wir strategisch ran, wie sehr politisch attackieren, vielleicht auch beschimpfen, wir Wagenknecht und ihre Partei, und vergrämen wir da nicht eigene Wähler, die vielleicht so ein bisschen hin und her gerissen sind? Dann hat man gesehen, dass das BSW Achtungserfolge bei den Landtagswahlen erringen konnte 2024, aber der AfD eigentlich nicht wirklich richtig gefährlich worden ist, die ja deutlich über 30% lag. Und dann die Bundestagswahl, würde ich sagen, hat da einfach den entscheidenden Impuls gegeben, dass man halt gesehen hat, okay, gut, die Partei ist nicht mehr im Bundestag präsent. Sie spielt damit einfach nicht die Rolle auf Bundesebene. Und dass man halt auch gesehen hat, sowohl in den Landtagswahlen, Europawahlen gab es noch, aber wenn man jetzt auf die Landtagswahlen, auf die Bundestagswahlen schaut, dass es nicht in großer Zahl Wählerwanderungen von der AfD Richtung BSW gegeben hat, sondern die Wähler kamen eigentlich woanders her. Sie kamen entweder von der SPD, sie kamen teilweise aus dem Nichtwählerlager. Und ich finde das interessant, weil es dann doch halt zeigt, dass die AfD im Gegensatz zum BSW dann doch sowas wie eine Stammwählerschaft hat, dass die AfD mit den Themen, die den Wählern wichtig sind, das heißt Migrationspolitik, teilweise auch innere Sicherheit, offensichtlich doch mehr punkten kann als das BSW. Und das sehe ich wirklich als großes Problem für das BSW, dass selbst in den ostdeutschen Bundesländern das BSW nicht als die Partei wahrgenommen wird, die für die Interessen der Ostdeutschen sich einsetzt, sondern das sind AfD und Linkspartei. Also ich sehe da im Verhältnis wirklich große Schwierigkeiten. Und ehrlicherweise, wenn ich mir das so anschaue, ist es aus BSW-Sicht, glaube ich, total frustrierend, dass sehr viel tiefgehende strategische Fragen sich immer um diese Frage ranken, wie stehen Sie eigentlich zur AfD? Sie müssen sich positionieren, Sie müssen sich rechtfertigen, Sie müssen sich da was ausdenken, wo, finde ich, bei dieser Frage, wenn man sie stellt, ja immer ein Teil der Aufmerksamkeit wieder zurückprallt und zurückfällt auf die AfD, der es einfach besser gelingt, auch, denke ich, diejenigen einzusammeln, die im Anti-Establishment, Anti-Eliten, teilweise dann auch Anti-Migration und Anti-Asyl-Umfeld unterwegs sind.
Das ist die große Gemeinsamkeit zwischen AfD und BSW, ist dieses Anti-Establishment-Thema. Wo das BSW punkten konnte, war immer die Frage der, vom BSW sogenannten Friedenspolitik. Deswegen wurde sie vor allen Dingen Ostdeutschland gewählt, wegen ihrer Haltung zu Russland. Das BSW ist ja für eine Abrüstung, ist für Gespräche mit Russland, ist dafür, dass man russisches Öl und Gas wieder importiert, weil, so sagt es das BSW, es dort am billigsten sei. Und das wurde vor allen Dingen in Ostdeutschland gutiert bei den Wahlen, diese Punkte. Deswegen wurde das BSW vor allem gewählt. Jetzt sind diese Punkte aber gerade gar nicht mehr so virulent, wie sie mal waren. Und deswegen ringt das BSW jetzt danach, mit neuen Themen aufzufallen. Aber es ist für junge Parteien wichtig, dass sie mit einem Thema identifiziert werden, damit sie sich durchsetzen können. Also die Grünen beispielsweise waren das ja mit dem Klimaschutz, die AfD mit der Migrationspolitik. Das BSW ringt eben gerade danach, ein Thema zu finden, weshalb man ausgerechnet sie und nicht die anderen wählen muss. Und das hat es jetzt noch nicht richtig gefunden, nachdem die Friedensfrage nicht mehr so zieht, wie sie am Anfang gezogen hat.
Ja, und die Friedensfrage hat sie ja auch nicht allein. Also wenn es darum geht, man soll mit Russland verhandeln, man will ein Ende der Sanktionen, man will das wieder aufleben lassen von russischen Gasimporten. Wenn ich jetzt nur mit so einem Seitengedanken an den Entwurf des Landtagswahlprogramms der AfD in Sachsen-Anhalt denke, wir wollen Schüleraustauschfahrten nach Russland, also dieses positive Russlandbild, das hat sie einfach, hat das BSW nicht als unique selling point. Da ist die AfD, würde ich sagen, auch einfach schon länger unterwegs auf diesem Markt. Und ich glaube, das Wählerumfeld, vor dem sich das abspielt, ist ja auch ein anderes. Es gibt heute neue Zahlen oder beziehungsweise gestern vom Politbarometer, woran einfach die große Mehrheit der befragten Deutschen nicht an einen Friedenswillen von Wladimir Putin glaubt, weil man jetzt eben sieht, wie zäh die Gespräche auch mit dem US-Präsidenten Donald Trump sind. Und ich glaube, das ist halt einfach auch nochmal was anderes als im Jahr 2024, als es unter Olaf Scholz und Joe Biden einfach auch noch eine andere politische Großwetterlage gab. Und wenn man sich jetzt beide Parteien anschaut, ja, da gibt es diese Schnittmenge. Keine Russland-Sanktion, das ist klar, auch Kritik zum Beispiel am öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Aber was ich halt wirklich als ganz großes Spaltpilzthema sehe, sind zwei Punkte eigentlich. Das eine ist die Frage, wie steht man eigentlich zur Rüstungspolitik? Also wie hoch oder wie niedrig sollen Rüstungsausgaben ausfallen? Wie steht man dazu, dass Deutschland mehr ins Militär investiert, dass Deutschland vielleicht auch sowas wie einen Wehrdienst hat? Klammer auf, gut, da ist die AfD auch sehr unsortiert unterwegs, ist aber pro forma eigentlich dafür, sagt es halt nur nicht so laut, Klammer wieder zu. Und das andere Thema ist die Frage der Umverteilung. Also wenn es dann um so Fragen geht wie Höhe der Einkommensteuer, Erbschaftssteuer, Solidaritätszuschlag, da würde ich sagen, oder da ist es schon ziemlich deutlich, dass das BSW eher linke Positionen vertritt. Also das heißt, für eine höhere Erbschaftssteuer, für höhere Unternehmenssteuern, und die AfD, da eher auf so einer libertären, wirtschaftsfreundlichen Position unterwegs ist. Und das ist auch ein Versuch, den ich wahrnehme, wo das BSW dann versucht, die AfD anzugreifen als Reinkarnation der FDP. Und so weiter. Aber da müsste man sich auch fragen, ob das dann in potenziellen Duldungssituationen irgendwie irgendwo im Land dann in der Landesregierung überhaupt die entscheidende Rolle spielt. Weil ich glaube, es gibt schon, ich würde eher mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede sehen.
Ja, also da musst du natürlich schauen, auch auf welche AfD schaust du dann, wenn du sagst, das sind so neoliberal unterwegs. Also die Thüringer AfD, Björn Höcke, das ist eher so ein nationaler Sozialismus, der da gepredigt wird. Ja. Und zurück zur lokalen Wirtschaft und zur Gerechtigkeit. Also da ist nichts neoliberal dran an dieser AfD in Thüringen.
Es ist ja interessant, dass dann sowohl im BSW als auch in der AfD die Thüringer Landesverbände offensichtlich sehr special sind.
Thüringen in der Mitte Deutschlands, aber ganz am Rand politisch. Ich wollte jetzt nicht das Nachbarbundesland dessen, um Gottes Willen. Ich wollte noch was sagen zum Verhältnis des BSW zur Linkspartei, also und auch zu den Themen, mit denen sie versuchen weiterhin vorzukommen, außer innerparteilicher Streit, was ja nicht so ein sexy Thema ist. Also in Sachsen hat das BSW bei dem ganzen Friedensthema und Beziehungen zu Russland natürlich noch das zusätzliche Problem, dass hier auch der Ministerpräsident Michael Kretschmer von der CDU sich ja immer wieder mal dafür ausspricht, mit Russland wieder in den Dialog zu kommen, beispielsweise russisches Gas zu importieren. Und da weiß man eigentlich, da kann man sich als BSW dann auch nur hinstellen und sagen, ja, da haben Sie recht, Herr Ministerpräsident, was natürlich einem auch keine Wähler bringt. Und was du vorhin gesagt hast, Nadine, mit den Wählerwanderungen, was ja auch interessant ist, ist, dass, glaube ich, die meisten Wähler des BSW neben den Nichtwählern haben vorher Linkspartei gewählt. Also dieses Ziel, die AfD kleiner zu machen, das sich Sarah Wagenknecht einmal gesetzt hat, das ist nicht aufgegangen. Dafür hat man die Linke teilweise deutlich reduziert. Bei den Landtagswahlen zumindest war das ja noch so. Bundestagswahl war dann was anderes, weil diese Partei durch den Abgang von, also die Linkspartei durch den Abgang von Sarah Wagenknecht ja auch wieder so eine Renaissance erlebt hat und auf einmal Neueintritte gesehen hat. Trotzdem ist das, glaube ich, für das BSW jetzt noch ein ganz großes Problem, dass sie, wenn sie sich auf dem Bereich Sozialpolitik fokussieren wollen, was sie ja offenbar in Brandenburg jetzt stärker machen wollen, also für Frieden, damit wir Geld haben für Sozialpolitik, das ist etwas, was natürlich auch die Linkspartei weiterhin bedient. Und das merkt man ganz deutlich hier in Dresden im Landtag, dass diese Frotzeleien zwischen Linkspartei und BSW, die sind wirklich die heftigsten überhaupt, weil das teilweise auch Leute sind, die früher zusammen in einer Partei saßen und wo dann die Linken ihren gefallenen Genossen irgendwie sagen, ihr habt unsere Partei verraten und alles kaputt gemacht. Also das dieses Sozialthema, und gleichzeitig ist es für das BSW das Problem, dass sie sich bei dem Sozialthema eigentlich nicht wirklich profilieren können, weil dafür gibt es ja auch schon die Linke, es gibt irgendwie auch noch eine SPD und teilweise die Grünen. Trotzdem ist es so, wenn ich mir die Umfragen anschaue in Sachsen, es gibt keine guten Umfragen, die sind nicht wirklich valide, aber im Moment ist das BSW da noch so bei 8-9%. Bei der Landtagswahl vor eineinhalb Jahren waren es 12. Also das BSW ist schon auch noch da.
In Sachsen, ja. In den Westbundesländern taucht es zum Teil gar nicht mehr in den Umfragen auf, weil es nicht mehr über 3% kommt. Jetzt gerade in Baden-Württemberg hat es gerade die 3% geknackt und taucht wieder auf. In Rheinland-Pfalz, wo dieses Jahr auch gewählt wird, taucht das BSW gar nicht auf in den Umfragen. Das ist ja auch ein interessantes Phänomen. Ich wollte noch sagen, in der Bundestagswahl war es so, dass die meisten Wähler tatsächlich von der SPD zum BSW gegangen sind, dann Nichtwähler und dann erst die Linkspartei. Die allerwenigsten, das hat Nadine ja gerade schon gesagt, von der AfD interessanterweise. Was mich noch sehr interessiert, auch in euren Landesverbänden, ist, es muss ja, also denke ich mir, vom BSW sind ja sehr viele aus der Linkspartei in das BSW gegangen. Und da gibt es ja auch so eine alte antifaschistische Tradition einfach, auch im Osten. Ob das nicht auch eine Rolle spielt, wenn man darüber diskutiert, wie man mit der AfD umgeht oder ob das irgendwie in Vergessenheit gerät.
Also das ist noch da, und Katja Wolf, die Landesvorsitzende in Thüringen und Finanzministerin des BSW, die ist ja auch so in den Wahlkampf gegangen, hat die Linkspartei verlassen, ist ins BSW gegangen, nicht wegen Wagenknecht, sondern trotz Wagenknecht, kann man fast sagen, weil sie eben verhindern wollte, dass die AfD an die Macht kommt, und da hat sie eben nur die Möglichkeit gesehen, das über dieses neue Vehikel BSW zu machen. Das ist noch da. Andererseits gibt es innerhalb der BSW-Fraktionen sehr viele, fast alle, kann man sagen, die sehnsüchtig darauf warten, dass irgendein guter Antrag der AfD im Landtag mal kommt, dem sie mal zustimmen können, damit sie quasi auch ihren Pragmatismus unter Beweis stellen können. Ja, die wollen nicht unbedingt jetzt einen Gesetzesentwurf der AfD durchbringen, sondern sie wollen sagen, wir beschäftigen uns damit. Wenn die sagen, der Himmel ist blau, dann werden wir das nicht bestreiten. Aber sie sagen, es ist bislang eben noch nicht so ein Vorschlag gekommen von der AfD, den wir auch nur in den Ausschuss überweisen konnten. Von daher ist man da ein bisschen pragmatisch unterwegs, aber man sieht schon auch, was die AfD will, und man sieht natürlich auch den Mann Björn Höcker an der Spitze und weiß, was man von ihm zu erwarten hat. Also eine Kungelei kann ich mir hier noch nicht vorstellen in Thüringen zwischen AfD und BSW.
Alexander?
In Sachsen sehe ich das auch nicht. Also im BSW, klar, gibt es Leute, die vielleicht nicht so viel politische Vorerfahrung haben, aber es gibt eben auch Leute, die vorher in der Linkspartei waren. Lutz Richter war parlamentarischer Geschäftsführer bis vor kurzem beim BSW. Davor war er in der Linkspartei. kommt aus Pirna, aus einer Stadt, die wirklich auch ein großes Problem mit Rechtsextremismus hat, mit rechtsextremen Jugendlichen. Und der weiß ganz genau, wie gefährlich auch die AfD ist. Und mit denen wird er nicht zusammenarbeiten und sie nicht bestärken wollen. Gleichzeitig hat auch Lutz Richter schon im Landtag für Anträge der AfD gestimmt. Also das ist vielleicht auch ein bisschen die Schizophrenie bei einigen im BSW. Aber ich glaube Ihnen schon, dass es angetrieben ist, aus dem ehrlichen Bestreben, eigentlich die AfD kleiner zu machen.
Wir biegen so langsam in die Schlusskurve ein und wir versuchen uns jetzt nochmal der Frage zu nähern, überlebt das BSW, ja oder nein? Und wenn das BSW überlebt, mit wem und mit was? Felicitas, du schaust dir ja im Hauptstadtstudio sowohl das BSW als auch die Linkspartei an. Vielleicht erstmal das Personal. Es gibt ja jetzt Fabio De Masi und Amira Mohamed Ali an der Parteispitze, zwei Westdeutsche, die für eine Partei stehen, die vor allem im Osten noch die größten Überlebenschancen hat. Also nimm uns mal mit in diese Neuaufstellung der Parteivorsitzenden. Über den Generalsekretär haben wir eben schon gesprochen. Wer ist da interessant?
Ja, also Fabio De Masi und Amira Mohamed Ali haben einiges gemeinsam. Sie sind beide, Fun Fact, im Jahr 1980 geboren, kommen beide aus Westdeutschland und waren beide früher in der Linkspartei, waren beide im Bundestag. Amira Mohamed Ali war sogar Fraktionsvorsitzende der Linkspartei im Bundestag. Sie ist dann gemeinsam mit Sarah Wagenknecht ausgetreten und hat gemeinsam mit ihr das BSW gegründet und war von Anfang an mit ihr gemeinsam, das hat man nur nicht so mitgekriegt, weil Sarah Wagenknecht einfach so eine viel größere Strahlkraft hatte, war immer mit ihr gemeinsam Vorsitzende des BSW. Also sie war von Anfang an dabei. Fabio De Masi hatte sich eine Zeit zurückgezogen. Der war eigentlich bekannt als ein ziemlich profilierter Finanzpolitiker auch im Bundestag der Linken. Hat mit Cum-Ex für ziemlich viel Aufmerksamkeit gesorgt mit dem Untersuchungsausschuss und war da auch ziemlich anerkannt. Ist dann auch ins BSW eingetreten, auch weil er einer dieser sehr engen Vertrauten von Wagenknecht ist und ist jetzt im Europaparlament Abgeordneter. Also die haben beide eine sehr ähnliche Biografie und gelten beide als wirklich sehr, sehr enge Wagenknecht-Vertraute. Also da hat jetzt, sagen wir, gibt es eine sehr, sehr große Kontinuität in der Führungsspitze mit den beiden. Sarah Wagenknecht hat sich ja zurückgezogen und sagt, dass sie jetzt die Grundwertekommission leitet. Und sie sagt ganz explizit:
All diejenigen, die das schon herbeigeschrieben haben, muss ich enttäuschen. Ich werde heute keinen Rückzug verkünden. Ich werde mich weiter in der Politik engagieren, ich werde mich weiter in führender Position im BSW engagieren und ich werde die Partei in ihrem weiteren Weg und natürlich auch in den Wahlkämpfen, gerade auch in dem nächsten Jahr, sehr engagiert weiter unterstützen.
Also das ist so irgendwie diese Balance, die sie versucht zu erklären, dass sie einerseits nicht mehr die Partei führt, aber andererseits eben in der Grundwertekommission noch sehr viel Einfluss nehmen will und auch nehmen wird. Und das hat man auch beim letzten Bundesparteitag gesehen, wie wichtig Sarah Wagenknecht für diese Partei ist. Sie wurde wirklich im Dezember in Magdeburg frenetisch umjubelt. Sie kann da eigentlich machen, was sie will. Wenn es Rednerlisten gibt, dann gelten die für Sarah Wagenknecht nicht. Sie geht auf die Bühne und redet, nimmt sich den Platz, den sie braucht. Also sie ist trotzdem noch eine zentrale Figur, aber vielleicht ist das so eine taktische Bewegung von ihr, dass wenn es mit dem BSW jetzt wirklich bergab geht, dass sie dann sich eigentlich zurückgezogen hat und es vielleicht dann doch nicht mehr so an ihr kleben bleibt, weil dann die zwei andere die Vorsitzenden sind.
Alexander.
Ich frage mich bei dieser Grundwertekommission ja vor allen Dingen, was die dann machen soll. Also Sabine Zimmermann, die sächsische Landesvorsitzende bis vor kurzem, ist da jetzt auch drin. Und ich hatte so ein bisschen den Verdacht, dass ist das ja jetzt einfach nur so ein neues Gremium, wo man vielleicht auch Grundsatzentscheidungen treffen kann und dann an die Partei ausgibt, ohne dass man sich mit zu viel innerparteilicher Diskussion aufhält. Also ich weiß nicht, wie ihr das seht, was ihr für Erkenntnisse habt, was diese Grundwertekommission überhaupt macht. Aus sächsischer Perspektive, ich stelle mir natürlich auch die Frage, kann es das BSW geben ohne Sarah Wagenknecht? Beim BSW in Sachsen sagen mir alle, ja natürlich, das ist überhaupt kein Problem, wir sind ja unabhängig. So ganz sehe ich es noch nicht kommen. Ich glaube, sehr entscheidend für die Partei in den nächsten ein, zwei Jahren ist natürlich die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, ob sie doch noch in den Bundestag kommen. Und dann dieser Grundsatzstreit, möchte man zwischen den Pragmatikern aus Thüringen und den Wagenknecht-Ultras, die sagen, Oppositionsarbeit ist das Einzige, was uns am Leben hält. Und dieser Konflikt ist ja ganz offensichtlich noch nicht ausgestanden. Wir werden bei den Landtagswahlen jetzt in vor allen Dingen Brandenburg und Sachsen-Anhalt sehen, wie die Partei abschneidet. Ich habe im Vorfeld gedacht, eigentlich ist das BSW tot. Aber gleichzeitig erinnere ich mich, also nicht persönlich, aber da war ich noch nicht geboren, aber an diesen Grundsatzstreit, den die Grünen ja auch mal hatten in Westdeutschland zwischen Fundis und Realos. Da gab es ja auch eine Zeit, wo es den Grünen gar nicht gut ging, wo sie auch im Bundestag wieder rausgeflogen sind. Und trotzdem gibt es die Partei immer noch. Also ganz tot sagen kann man das BSW, glaube ich, noch nicht.
Und wir dachten ja auch mal, dass die Linkspartei tot sei. Und das Gegenteil ist der Fall. Henry.
Ist die mitgliederstärkste Partei in Sachsen inzwischen mit über 10.000 Mitgliedern. Deutlich vor der CDU.
Wow, seitdem sie Mitglieder aufnehmen dürfen, kracht es richtig.
Die Linkspartei, nicht das BSW.
Ach so, okay. Grundwertekommission, das erinnert mich so ein bisschen, ganz zynisch jetzt, Achtung, an den Wächterrat, so eine Institution, die ganz oben drüber sitzt und die über den wahren Glauben wacht, ohne wirklich Verantwortung zu haben. Das heißt, man kann über alles, man kann immer reingrätschen, man kann immer quasi sein Veto einlegen, ohne wirklich Verantwortung zu tragen im Alltagsgeschäft. Das ist wahrscheinlich so genau das, was sich Sarah Wagenknecht vorstellt bei der ganzen Sache. Und interessant ist ja auch, bei dem O-Ton, den wir eben gehört haben, sie wird die Partei weiter unterstützen. Ich meine, das ist die Partei, die sie gegründet hat, die ihren Namen trägt. Und dann sagt sie, ich werde die Partei unterstützen. Das ist doch bizarr, ja.
Aber der Name ist ja ohnehin dann auch bald weg. Also wir haben ja den Parteitag in Magdeburg im Dezember schon angesprochen, Dezember 2025, wo es ja diese Entscheidung gab, dass eine neue Parteispitze sich formiert. Und es wurde ja auch dieser Grundsatzbeschluss gefasst, dass man irgendwann BSW heißen möchte, aber das soll dann wiederum was anderes heißen und viel volumiger auch sein.
Ja, Bündnis Soziale Gerechtigkeit und wirtschaftliche Vernunft, so soll die Partei dann in Zukunft heißen, aber eben erst nach der Wahl in Sachsen-Anhalt, weil bis dahin will man den Namen Sarah Wagenknecht noch in der Partei haben, weil sie eben doch so ein großes Zugpferd ist.
Ich würde ja fast sagen, es ist auch egal, ob das jetzt umbenannt wird oder nicht, weil man ja ohnehin sich an das Kürzel BSW gewöhnt hat. Und man weiß ja, dass es die Partei Sarah Wagenknechts ist. Ich meine, Prince hieß zwischendurch auch mal die Artist formerly known as Prince, Tough Cup. Aber jeder wusste natürlich, das ist Prince, ja. Und so ähnlich wird es beim BSW auch sein mit der Partei Sarah Wagenknechts. Auch wenn sie anders heißt dann.
Wenn wir da jetzt einen Strich drunter machen und jetzt nochmal weiterspringen, vielleicht auf den 6. Februar 2028. Also das wäre genau in 2 Jahren. Kleine Fazitrunde. Gibt es dann noch ein BSW? Und wenn ja, was ist das für eine Partei, mit der wir es dann zu tun haben?
Ich glaube schon, dass es, also angenommen, es kommt nicht in den Bundestag als Fraktion, das BSW, was ich vermute, glaube ich, dass es als ostdeutsche Regionalpartei überleben wird, das BSW, weil es da doch schon so eine Art Unique Selling Point hat. Aber Henry und Alexander, ihr dürft mir gerne widersprechen.
Ich würde sagen, es ist nicht ausgeschlossen, dass das BSW regional überlebt. Das kommt einfach auch darauf an, wie sich die Protagonisten entscheiden, ob sie dann nach der abgeschlossenen Legislaturperiode einfach in dieser Partei überhaupt noch verbleiben oder ob sie austreten, weil das einfach nicht mehr ihr Ding ist. Das muss man dann sehen. Also es gibt die Möglichkeit, dass sie überleben, aber sicher bin ich mir da nicht.
Ich würde dir auch nicht widersprechen, Felicitas. Ich glaube auch, dass es das BSW in Sachsen zumindest noch länger geben wird. Einfach deswegen, weil es ja dieses Wählerpotenzial gibt. Also es gibt Leute, die sind grundlegend unzufrieden mit der Bundesregierung, mit der SPD, mit den Grünen sowieso. Die spielen in Ostdeutschland ja kaum eine Rolle. Und die wollen ihrer Frustration Ausdruck verleihen. Und die wollen aber trotzdem nicht die AfD wählen, weil sie eben sehen, dass diese Partei rechtsextrem ist, rassistisch und antidemokratisch in Teilen, also insbesondere hier in den Ostverbänden. Und die wollen ihrem Protest Ausdruck verleihen. Und es kann sein, dass die Linkspartei da jetzt wieder ein bisschen was abgreift, dadurch, dass sie ja jetzt so einen Aufbruch hatten im vergangenen Jahr. Aber da, ja, das ist eigentlich der alte Konflikt, den die Linke vorher auch schon hatte. Also zwischen dieser woken Großstadtlinken, die sich jetzt durchgesetzt hat, und den eher älteren linken Mitgliedern, die jetzt ja viel zum BSW abgewandert sind. Und ja, die gibt es noch und die werden da auch bleiben. Und es gibt ja auch Nachwuchs beim BSW. Also es gibt auch junge Leute, die BSW wählen. Natürlich vor allen Dingen wegen Sarah Wagenknecht, aber schon auch wegen der Ideen, die sie verkörpert. Und die sind auch in 2 Jahren noch da.
Ja, ich glaube auch, dass es das BSW in 2 Jahren noch geben wird. Ich glaube aber, es sind 2 entscheidende Punkte, jetzt mal abgesehen von dieser Karlsruher Entscheidung zur Vertretung im Bundestag. Ich glaube, es wird davon abhängen, ob Fabio De Masi ein Versprechen oder einen Wunsch einlösen kann, den er Ende letzten Jahres geäußert hat, nämlich, dass das BSW Positionen vertreten soll, die die ostdeutschen Lebensrealitäten stärker berücksichtigen, also dieser Fokus auf ostdeutsche Themen. Ob das wie gesagt, mit einer westdeutsch dominierten Parteispitze dann auch gelingt, ob man da den Ton trifft. Und ich habe mich halt gefragt, ob das BSW, wir haben jetzt über Bundesebene, Landesebene gesprochen, aber es gibt ja noch die Kreistage, es gibt auch die Kommunalparlamente, die Stadträte, wo sich ja viel Politik abspielt, ob es dem BSW mittelfristig gelingt, sich dort dann auch zu verankern, dort dann natürlich auch politische Talente aufzubauen, politische Erfahrung zu gewinnen. Und das ist ein Punkt, auf den man dann natürlich nochmal schauen kann.
Auf kommunaler Ebene kann ich nur sagen, in Sachsen waren ja 2024 Kommunalwahlen, als das BSW schon gegründet war, aber vor der Landtagswahl. Und schon da ist das BSW eigentlich flächendeckend in die kommunalen Räte gekommen. Sachsenweit mit 9%. Das sind fast 100 Mandate, am stärksten im Stadtrat von Chemnitz. Das sind viele ehemalige linke Kommunalpolitiker, die dann einfach die Partei gewechselt haben. Aber da sind auch neue dabei. Erik Recke beispielsweise in Leipzig, der ist jetzt auch nachgerückt in den Landtag. Also da gibt es schon, ja, es gibt Nachwuchs und es gibt schon auch diese kommunale Verwurzelung. Also das BSW hat in Sachsen kommunal mehr Abgeordnete als die Grünen zum Beispiel.
Also Nadine, doch nicht der letzte Podcast über das BSW.
Nee, also ich glaube, die Frage können wir auf jeden Fall beantworten. Ich glaube, spätestens, wenn es dann die Entscheidung aus Karlsruhe gibt, werden wir uns das dann nochmal ganz genau anschauen. Herzlichen Dank erstmal an diese Runde. Felicitas Böselager aus dem Hauptstadtstudio.
Tschüss, danke fürs Zuhören.
Aus Sachsen zugeschaltet, Alexander Moritz.
Danke für die Einladung, schöne Grüße.
Ja, und aus Erfurt, Henry Bernhard.
Grüße aus dem gallischen Dorf.
Von den abseitigen, von den anderen Landesverbänden, mehrere Parteien, wie wir hören. Ja, an der Stelle herzlichen Dank fürs Zuhören, sagt auch Nadine Lindner. Und danke möchte ich auch aussprechen, nicht nur auf diejenigen, die jetzt hier zu hören waren, sondern natürlich auch an alle, die nicht zu hören sind, die aber trotzdem sehr zum Gelingen dieses Podcasts beigetragen haben. Moritz Metz, unser eigentlicher Redakteur, ist im Urlaub. Aber das soll niemanden davon abhalten, Hörerpost zu schreiben an politikpodcast@deutschlandfunk.de oder Signal und WhatsApp an 0160 91307007, damit Moritz, wenn er dann nächste Woche wiederkommt, auch was zu tun hat. Und herzlichen Dank natürlich an Columba Krieg, die in dieser Woche für die redaktionelle Betreuung des Podcasts zuständig war. Merci. Und herzlichen Dank an Carsten Püschel, der uns technisch durch diesen Podcast begleitet hat. An der Stelle vielen Dank und ein schönes Wochenende. Ciao.